Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 275. Funpod-Ausgabe, sagt Michael. Letzte Woche wurde unsere Solavi Düsseldorf von Urs Mauck beraten, der seine Erfahrung in regenerativer Landwirtschaft, einer Ausbildung als Gemüsegärtner, einem Studium der ökologischen Landwirtschaft und einigen Jahren praktischer Arbeit verdankt, die er nun als selbstständiger Berater weitergibt. Dies bot für mich in diesen Zeiten der staatlich verordneten Kontakteinschränkung eine seltene Gelegenheit, endlich mal wieder ein Interview aufzuzeichnen. Wir lernen von Urs Mauck beispielsweise, dass Boden, damit er wieder seine natürliche Lebendigkeit erlangt, möglichst wenig gestört werden, immer bedeckt und immer gut durchwurzelt sein sollte, was sich derzeit lediglich die ökologische Landwirtschaft zu Herzen nimmt und selbst dort geschieht das nur teilweise. Neben der Beratung zukunftsorientierter Betriebe beschäftigt sich Urs Mauck mit der Entwicklung einer Anbauplanungssoftware und hat vor 2 Jahren als zeitaufwendiges Hobby einen YouTube-Kanal gestartet, in dem er zahlreiche Landwirtschafts- und Gartenbaubetriebe vorstellt, die sich der regenerativen Landwirtschaft und der Marktgärtnerei verschrieben haben. Damit schließt er eine große Lücke und ich kann allen, die sich für diese Themen interessieren, seine Videos nur wärmstens empfehlen.
Mein Name ist Urs Mauck. Ich bin ursprünglich gelernter Gemüsegärtner und habe dann die ökologische Landwirtschaft als Studium noch obendrauf gesetzt und mich im Studium, weil ich immer auf der Suche war, was ist denn die Ursache? Wir kriegen viel Symptombehandlung und die ganzen Sachen vermitteln. Ich dachte irgendwie, aus dem Faulheitsaspekt heraus, lass doch mal bei der Ursache schauen und bin dann relativ schnell auf das ganze Thema Boden, Bodenfruchtbarkeit gestoßen. Damals gab es auf Deutsch noch nicht so viel. Die Australier, Amerikaner sind schon sehr präsent, eben auch auf YouTube und wo auch immer im Netz zu finden. Mir da ganz viel angeschaut, viel gelesen und seitdem hat mich das ganze Thema, das jetzt unter dem Titel regenerative Landwirtschaft so ein bisschen subsumiert wird, nicht mehr losgelassen. Mhm. Also aus die Leidenschaft besteht nach wie vor. Und nach dem Bachelor bin ich dann in die Praxis gegangen, war fast 5 Jahre Betriebsleiter auf einer kleineren Gärtnerei. Dort viel mit Mulchgemüsebau gemacht, einen der ersten Market Gardens in Deutschland etabliert und seit Mitte 2018 dann mich selbstständig gemacht in der Beratung und seitdem eben als freier Berater unterwegs mit einem starken Schwerpunkt im Gemüsebereich. Hat sich so ergeben, da kommen die meisten Anfragen. Die meiste Erfahrung und jetzt seit 2019 noch in der Softwarebranche mit einem Startup, wo wir eine Anbauplanungssoftware entwickeln, um eben diesen kleinen Vielfaltsgärtnereien oder mittleren IT-Lösungen an die Hand zu geben, die ins Leben leichter machen und die Planung und Optimierung vereinfachen. Das so als so die Hauptsachen jetzt in 2021 starten wir mit Online-Formaten, Market Garden Startup Coaching und gucken, dass wir da noch mehr Inhalte, Bezahlinhalte machen, die qualifizierend wirken und als Hobby, zeitintensives Hobby, mein YouTube-Kanal, der eben dazu dienen soll, zu inspirieren, den Menschen zu zeigen, was auch in Mitteleuropa machbar ist, was Leute, Bauern, Bäuerinnen tun, um dann sich da rauszupicken, was passt denn für mich? Also mehr so als Inspiration, weil da im Deutschsprachigen einfach noch wenig vorhanden ist.
Mhm. Gut. Ich würde gerne mal so ganz am Anfang anfangen, nämlich, warum hast du die Notwendigkeit gesehen, dass man sich mit dem Thema Boden beschäftigen muss? Ist nicht alles gut?
Nein, leider ist nicht alles gut. Also es sind ja zunehmend weltweit immer mehr Probleme, die wir in der Landwirtschaft haben. Und es fängt bei Wüstenbildung, der ganzen Erosionsthematik, Nährstoffeinträge in verschiedenste Bereiche, Artenschwund und so weiter. Sehr breites Feld, also wir stehen da vor einer sehr großen Krise global. Und dann eben der Punkt mit dem, wir haben mit immer mehr Symptomen zu tun, sei es Unkrautproblematiken, sei es die Schädlingsthematiken, wo wir eben gerade ja sehr viel Energie und auch Gift einsetzen, um die im Griff zu halten in der klassischen Landwirtschaft. Und da eben nochmal dieser Punkt, ja, es fängt alles im Boden an. Das heißt, ein gesunder Boden führt zu einer gesunden Pflanze, einem gesunden Mensch, also auch da die komplette Palette. Und daher bin ich eben beim Boden gelandet und sehe einen Dreh- und Angelpunkt beim Boden. Und das mal ganz unabhängig, ob wir jetzt die ganze CO2-Thematik noch mit einschließen, mit Speicherung von Kohlenstoff im Boden über Humus und so weiter, sondern einfach ganz praktisch, unser Leben fängt im Boden an, weil ohne Nahrung können wir nicht. Und die Nahrung kommt aus dem Boden und hoffentlich auch langfristig. Und wir haben verschiedenste Beispiele von Hochkulturen, die untergegangen sind, weil sie eben sich nicht um ihren Boden gekümmert haben. Und der Unterschied damals war das regional beschränkt, weil sie nicht so einen weiten Handlungsradius hatten. Mittlerweile macht man das auf einer globalen Ebene. Und wenn wir weiter existieren wollen, dann müssen wir da den Fokus drauf legen.
Mhm. Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, du bist als Berater unterwegs. Gibt es so ein paar Standardmaßnahmen, die eigentlich überall nötig sind? Ein paar häufigste Maßnahmen und wie sehen die überhaupt aus, um den Boden zu regenerieren, ne? Regenerative Landwirtschaft.
Also es haben sich so ein paar Grundprinzipien rauskristallisiert. Das eine Grundprinzip ist, dass wir möglichst wenig in das Bodenökosystem eingreifen, also möglichst wenig Bodenstörung verursachen. Immer unter der Maßgabe, dass natürlich wir bestimmte Struktur, Bodenstruktur und so weiter brauchen, um sukzessive zu reduzieren, aber dass wir wegkommen von dem, wir schaffen alles mit Energie und Stahl so herzustellen, sondern wieder zu den biologischen Prozessen zurückkehren, und Biologie mag eben keine Störung. Dann haben wir im Prinzip, dass wir Pflanzenvielfalt fördern, weil Pflanzenvielfalt eben, also überirdische Vielfalt führt auch zu Vielfalt oder unterstützt Vielfalt im Boden, also in den Mikroorganismen im Boden. Und wie ja ganz klar ist, vielfältige Systeme sind stabiler, resilienter. Und daher geht es darum, mehr und mehr weg von Monokulturen zu kommen oder zumindest im grünen Düngungs- und im Zwischenfruchtbereich dann auf vielseitige Mischungen zu setzen. Ein weiteres Prinzip ist die Bodenbedeckung. Man sieht ja ganz eindrücklich, der Boden, der bedeckt sich immer selber, zumindest im mitteleuropäischen Klima. Wenn wir ihn blank machen, dann kommt da was. Das heißt, er will bedeckt werden, und auch wenn wir, ich sag mal, die natürlichsten Systeme, die wir vielleicht noch haben, was ja auch weit weg ist von natürlich, aber die Waldökosysteme, da ist der Boden bedeckt. Mhm. Mit Streu, mit Laub, mit allem Möglichen. Das heißt, das ist ein weiteres Grundprinzip, dass wir schauen müssen, wie kriegen wir den Boden möglichst lang bedeckt. Und ein weiteres Prinzip ist, eine möglichst ganzjährige lebende Durchwurzelung des Bodens. Weil wir haben ein Ökosystem im Boden, und ein Ökosystem sind Lebewesen, die Nahrung brauchen. Die brauchen Energie, und diese Energie kommt von lebenden Pflanzen, die aktiv das Bodenleben ernähren. Und wenn ich da zu lange Pausen einbaue oder kreiere, dann leidet eben das Bodenleben. Das ist wie wenn wir einfach mal Supermarkt 4 Wochen zumachen, dann tut uns das nicht gut. Mhm. Und was sich auch mehr und mehr zeigt, ist, dass die gezielte und richtig gemanagte Integration von Tieren nochmal einen starken Katalysator bilden kann bei dem Ganzen. Und da geht es wirklich darum, wie integriere ich die Tiere. Ich kann sie durchaus so integrieren, dass sie sehr schädlich für den Boden sind und auch für das ganze Ökosystem. Das ist das, was wir gerade hauptsächlich tun. Aber, und da Holistic Management mal als so Stichwort genannt, ist die richtige Integration eins der schnellsten Methoden, Bodenfruchtbarkeit aufzubauen. Genau, das sind so die groben mal so Stichpunkte, wie man die dann tatsächlich umsetzt, liegt immer sehr stark im einzelnen Kontext.
Mhm. Bei Tieren, da denke ich in erster Linie an Weiden, an große Flächen. Kann man denn auch im privaten Garten oder im Sahamener Solawi oder so, also in einer begrenzten Gartenfläche auch Tiere irgendwie integrieren?
Also man kann natürlich im ganz kleinen Bereich, im Gartenbereich, wenn wir dann vielleicht von ein, zwei Hühnern sprechen oder so, sowas machen. Oder wenn man ein bisschen mehr Fläche hat, vielleicht mit Schafen. Im Kontext von Solawi oder von betrieblichen Strukturen ist das Thema immer, sobald ich in einem wirtschaftlichen Kontext unterwegs bin, dann muss ich es wirtschaftlich abbilden können. Das heißt, es muss sich irgendwie rechnen und da haben wir dann meistens Grenzen nach unten, weil zwei Tiere machen auch Arbeit, finanzieren sich aber nicht selber. Das heißt, da sehe ich die größte Chance darin, wenn die Betriebsformen anfangen, miteinander zu kooperieren. Das heißt, ich habe einen landwirtschaftlichen Betrieb, der vielleicht seine Tiere wieder aufs Land bringen will. Da kann ich ja durchaus gartenbauliche Systeme mit integrieren. Da kann ich Gehölzsysteme mit integrieren, ohne dass jeder Betriebszweig wahnsinnig viel Fläche verliert. Sondern da können Synergieeffekte entstehen. Die größte Herausforderung ist dann eher auf sozialer Ebene. Also wie arbeiten die Einzelsysteme, die einzelnen Betriebszweige miteinander, die Menschen miteinander. Da sehe ich das größere Potenzial, wie wenn jetzt jeder weiterhin sein eigenes Süppchen kocht und dieser total vielseitige Betrieb, den es vielleicht vor 60 Jahren noch häufig gab, man hat ein paar Schweinchen und zwei Kühe und ein bisschen Garten und so weiter. Das ist von einem Effizienzstandpunkt und auch von einem Know-how-Standpunkt heute so nicht mehr wirklich zu leisten. Mhm. Deshalb müssen wir gucken, dass jeder Zweig an sich eine Größe hat, dass er gut allein in Anführungszeichen existiert und dann die miteinander zusammenbringen, dass die Synergieeffekte entstehen.
Mhm. Okay. Ein Stichwort, was du vorhin genannt hattest, ist Market Gardening. Ist das nur ein Modebegriff für was Vertrautes oder ist da eine neue Qualität drin?
Also wenn man es von der Historie anschaut, dann haben die Pioniere, sei es ein Jean-Martin Fortier oder ein Elliot Coleman, die haben sich ja das von den Marktgärtnern aus Frankreich abgeschaut, die eben auf sehr kleiner Fläche sehr intensiv gewirtschaftet haben. Von daher, ich glaube, dass es eigentlich nichts Neues ist, weil auch der gut geführte Bauerngarten war nichts anderes als ein Market Garden oder irgendwelche Klostergärten, die hochproduktiv waren, wo sich gut um den Boden gekümmert wurde und sehr intensiv angebaut wurde. Wir sind da natürlich weggekommen durch die industrielle Gemüseproduktion und jetzt findet da mehr und mehr so eine, ich nenne es mal eine Rückbesinnung, beziehungsweise eben, es ist gerade ein Modebegriff, es ist auf jeden Fall ein Trend, wird sich auch zeigen, wo der hingeht und wie viele von denen, die gerade entstehen, langfristig überleben, aber es bietet eine Hoffnung, auf einer kleinen Fläche davon leben zu können. Mhm. Auch mit den niedrigen Investitionssummen und so weiter. Dadurch wird es auf einmal realistisch für Menschen, die vorher es nie für möglich gehalten hätten, weil keine Fläche da, weil normal sehr kapitalintensiv und so weiter, in Gemüsebau einzusteigen. Und das halte ich für eine total tolle Sache. Mhm. Ich erlebe gerade eine Riesenwelle von vor allem quereinsteigenden Menschen. Ist natürlich ein bisschen zweischneidig, weil die ohne Erfahrung kommen und ich glaube auch oft eine sehr romantische Vorstellung vom Gärtnern da damit dahinter steckt. Deshalb bin ich gespannt, wie viele es dann am Schluss durchhalten. weil es ist auch in dem System einfach harte Arbeit. Mhm. Das kann man nicht anders sagen. Aber allein die Möglichkeit einzusteigen auf einem halben Hektar, den man irgendwie immer irgendwo finden kann, mit 20.000, 30.000 Euro oder sogar weniger, auf einmal sich selbstständig zu machen in dem Bereich, das ist doch eine total tolle Sache und kann, glaube ich, auch, wenn es viele werden, ein wirklicher Hebel in Richtung Ernährungswende sein. Mhm. Weil das sind Systeme, die sind nur für regionale, saisonale Versorgung ausgelegt. Die werden nie in Großhandelssysteme oder höchstwahrscheinlich nicht in Großhandelssysteme integriert werden können. Von daher ist da automatisch dieser direkte Kontakt zwischen Mensch, der es isst, und Mensch, der es anbaut, gegeben. Und das ist was, wo wir, glaube ich, hinkommen müssen, um Wertschätzung auf allen Seiten zu kreieren und auch dem Beruf wieder noch mehr Sinn zu geben. Mhm. Weil was auch klar ist, auch in solchen Systemen werden wir nie eine finanzielle Versorgung wie jetzt in einem gut bezahlten Bürojob erreichen, sondern es muss immer der Faktor Lebensqualität, dass ich es tue, muss ein Wert sein, der quasi mir einen Rückfluss bietet. Und da ist zum Beispiel auch Wertschätzung von den Menschen, die es dann tatsächlich essen, mhm. ein Riesenfaktor, dass wir wegkommen von, wir sind Rohstofflieferanten, Anonyme, hin zu, ich versorge dich mit.
Mhm. So wie ich das bisher verstanden habe, ist das im Verhältnis zur industriellen Landwirtschaft oder Gemüseverarbeitung sehr personalintensiv. Ich hatte letztens irgendwo so ein Video gesehen, da wurde in einer Fabrik am Tag 100 Tonnen Sauerkraut hergestellt. Das ist ja eine völlig andere Welt. Siehst du denn die Möglichkeit, praktisch das ganze Land so kleinteilig zu versorgen auf die Dauer, wenn wir mal so 10, 20 Jahre in die Zukunft gucken?
Also ich bin eh davon weg, dass ich glaube, es gibt eine Lösung, die alles abdeckt, sondern wir werden immer eine Vielfalt haben. Und ich glaube auch, dass die Großbetriebe nicht verschwinden. Die haben ihre Berechtigung. Wir müssen gucken, wie können die auch regenerativ wirtschaften. Und da gibt es mittlerweile auch Ansätze. Ich glaube, sie können einen Teil abdecken. Das ist genauso wie solidarische Landwirtschaft nicht das Konzept wird, mit dem wir 80 Millionen ernähren, sondern wir werden hoffentlich eine Vielfalt von verschiedenen Lösungen finden, mhm. die für verschiedene Menschen passen. Das heißt, solange wir Sauerkraut in einem Supermarkt kaufen wollen, müssen wir auch Großbetriebe haben, die günstig Kraut anbauen können und Fabriken haben, die 100 Tonnen mit ein paar Leuten produzieren, weil wir nicht in Manufaktur, und Market Gardening ist Gemüsebau im Manufakturstil, alle ernähren können. Also könnten ja, aber nicht, wenn wir diese Lebensform, die wir gerade haben, weiter machen wollen. Wenn wir zu einem, ich sage mal, mehr subsistenzbasierten Lebensstil, den jetzt ja auch verschiedenste neue Wirtschaftskonzepte vorschlagen, die, glaube ich, auch erfüllend sein können. Also wenn die Menschen anfangen, auch wieder mehr mit dem Land in Kontakt gehen zu wollen und auch mehr Hand mit anzulegen, dann wird es immer realistischer, dass es mehr wird. Mhm. Aber jetzt gerade haben wir ja schon den Punkt, dass die Nachfrage nicht mehr der limitierende Faktor ist, sondern eigentlich die Menschen, die es tatsächlich tun, der limitierende Faktor ist. Es ist weder Kapital noch Land noch die Nachfrage aus meiner Sicht, sondern wirklich die, die am Schluss draußen stehen und die tägliche Arbeit tun.
Ja.
Ich hoffe, dass sich da was verändert in der Zukunft und mehr auch das wieder Lust dazu haben. Aber auch da brauchst du dann von Gesellschaftsseite mehr Wertschätzung und nicht nur ein Tätscheln auf den Rücken, sondern auch monetäre Wertschätzung, weil wenn ich keine Familie davon ernähren kann, wenn ich Gärtner bin, mhm. dann werden es viele Menschen vielleicht wollen, aber nicht tun können.
Vielleicht ist das gerade auch ein gutes Stichwort, um so einen kleinen Exkurs zu machen. Wir sind ja gerade in der Zeit, wo für die nächsten 7 Jahre innerhalb der EU die neuen Kriterien für die Vergabe von Fördermitteln festgeklopft werden. Und so wie es im Moment aussieht, geht es im Prinzip so weiter wie bisher. Wenn du jetzt entscheiden könntest, nach welchen Kriterien für Landwirtschaft und Gartenbau Fördermittel bereitgestellt werden, was wären dann so die wichtigsten 3 Punkte?
Hui, ja, das ist jetzt eine schwere Frage und ich glaube, die ist auch wahrscheinlich sehr kontrovers. Es ist immer schwierig aus einer Subventionsperspektive, weil oft halt so viele Faktoren mit reinspielen und wenn ich bestimmte Sachen wegnehme, dann braucht es an anderen Stellen der Gesellschaft auch Veränderungen, damit es funktioniert. Ich denke, was auf jeden Fall ein Faktor ist, dass wir wegkommen von dieser rein flächenbezogenen Geschichte, dass wir einfach Geld geben, nur weil man Fläche hat, sondern dass wir hinkommen zu Anreizsystemen und Subventionen sind ja quasi nichts anderes als Anreizsysteme und eine Möglichkeit, die Lebensmittel so günstig zu halten, hinkommen, dass wir Sachen fördern, die gesellschaftlichen Mehrwert bieten und auch eben die Lebensgrundlage, aber auch die natürlichen Ressourcen eben aufbauen, anstatt sie zu zerstören und dann generell eine Förderung der Souveränität und Selbstständigkeit der Menschen, die es tun, also der Bauern und Bäuerinnen. Und das ist ja auch so eine Tendenz, dass es gerade wenig Interessen gibt von verschiedenen Strömungen, da eine Unabhängigkeit hinzukriegen. So, von daher wollen wir die immer in Hamsterrädern halten, sei es mit Verschuldung oder Betriebsmitteln, die sie von außen brauchen und Technik. Also da mehr die Selbstermächtigung zu integrieren. Und was, glaube ich, bei der ganzen Subventionsthematik auf jeden Fall eine Rolle spielt, ist, es wird nur funktionieren, wenn wir dann auch die heimischen Märkte auf irgendeine Art schützen. Weil wenn ich sage, ich erhöhe immer die Auflagen und ich nehme vielleicht an der anderen Seite finanzielle Zuschüsse weg und das passiert in anderen Ländern nicht und wir lassen die Produkte rein, dann sind wir nicht mehr konkurrenzfähig. Und dann kann ich gut verstehen, dass die Bauern und Bäuerinnen sagen, okay, was wollt ihr von uns? Wollt ihr uns an die Wand fahren? Uns geht's eh nicht so gut. Genau. Dann sehe ich im Bildungs- und Forschungsbereich, da müssten einfach mehr Gelder in die Form von Bildung und in die Form von Forschung gehen, wo jetzt gerade auch, wenn man sich die Forschungsetats vom Ökolandbau anschaut, das ist halt traurig im Verhältnis zu dem, was sonst so ausgegeben wird. Und dann wundert es mich auch nicht, dass wir da nicht so richtig vorankommen. Ich sage nicht, dass es in Ökolandbau gehen muss. Regenerative Landwirtschaft ist für mich ganz klar außerhalb jeglicher Verbände, außerhalb von jeglichen Dogmen, sondern da geht es um ein gemeinsames Verständnis, um eine gemeinsame Haltung, wie wir Boden und Ökosysteme wahrnehmen und worauf wir hinarbeiten. Hat jetzt deine Frage nicht ganz beantwortet, aber ich möchte mich nicht in direkten Maßnahmen und Zahlen festlegen lassen.
Wunderbar so. Du hast bei deiner Vorstellung am Anfang auch von deinem Hobby gesprochen, von den Videos. Wie hat das Ganze angefangen?
Das war so, nachdem ich aus der Praxis raus bin. Ich habe ja immer selber mich schon sehr gern über Videoformate weitergebildet. Also die ganzen amerikanischen oder englischsprachigen Formate haben mich einfach unglaublich inspiriert. Und ich habe immer vermisst, dass es was auf Deutsch gibt. Dass die deutschen Pioniere mal gezeigt werden und was es hier so gibt. Weil wenn ich dann mit Berufskollegen gesprochen habe, kommt ganz schnell dieses Ding, ja, aber was in Australien funktioniert oder irgendwo in den USA, muss bei uns nicht funktionieren. Und dann dachte ich mir, okay, gut, ich schaue gern Videos, dann übst du doch mal und fuchst du dich rein, doch mal selber welche zu machen. Mhm. Und so hat es irgendwie gestartet. Dann habe ich immer mehr gemacht und ja, jetzt ist es so autodidaktisch, rudimentär, wurschtel ich mich da so durch.
Ich habe mal vorhin noch in den Kanal geguckt. Also aktuell hast du 164 Videos online, die in den letzten 2 Jahren entstanden sind. Mhm. Also ist schon ein Titanenwerk, also richtig viel Arbeit. Wie kommst du an deine Interviewpartner?
Ich habe jetzt mittlerweile eine relativ volle Karte, wo ich alle möglichen Betriebe, die irgendwie spannend sind, sammle. Ich war jetzt in 2020, war ich rund 8 Wochen mehr oder weniger dafür unterwegs. Ich komme ja sehr viel rum durch meine Beratungstätigkeit und versuche mir dann natürlich immer Termine, habe oft so mal einen Tag Leerlauf oder so oder hänge noch 2 Tage dran und gucke dann, wer ist da in der Nähe. Mhm. Fahr vorbei, mach ein Interview. Wie gesagt, in 2020 habe ich 2 gezielte, jeweils 2 Wochentouren gemacht, wo ich 1 bis 2 Betriebe im Jahr am Tag besucht habe. Mhm. Also für 2021 habe ich Rohmaterial von noch knapp 20 Betrieben, die noch bearbeitet werden wollen. Also ich bin guter Dinge, dass auch jetzt 2021 jede Woche fast 2 Videos rauskommen können. Natürlich in der Form, wie ich es mache. Es ist ja relativ wenig Nachbearbeitung im Verhältnis zu irgendwie wirklich so Fernsehbeitrag-Style. Und trotzdem sind es Monate, die da versenkt werden.
Ja, klar. Hast du irgendwelche Rückmeldungen schon dazu erfahren?
Ja, ich kriege immer mehr Rückmeldungen, wie inspirierend die Menschen das finden und wie toll sie das finden. Das ist natürlich ein Punkt, der mich auch motiviert, immer weiterzumachen, weil eben die Leute sagen, boah, ich habe das gesehen, wie der oder die das macht, total klasse, ja, so bin ich auf die Idee gekommen, oder was war letzthin eine total nette Rückmeldung, seit ich deinen YouTube-Kanal kenne, ist mir der Boden ans Herzen gewachsen. Und das ist was, wo ich natürlich genau bezwecken will, ja, dass genau das passiert.
Ja, genau. Das Internet und diese Videos sind ja eine relativ neue Erscheinung, die so schwerpunktmäßig in den letzten 10 Jahren sich so richtig massiv ausgebreitet haben. So im Sinne von Fortbildung oder auch Inspiration, wie du das gerade gesagt hast. Also ich nehme da eine völlig neue Qualität wahr. Also vorher hatte man seine Ausbildung und hatte vielleicht noch so 3 befreundete Betriebe irgendwie in erreichbarer geografischer Nähe und auf einmal ist es völlig anders geworden. Wie würdest du das so einordnen?
Ja, das ist eine Riesenchance, weil wir dadurch auf einmal sehr einfach enorm viele Beispiele sehen können und enorm viel Inspiration kriegen können. Es birgt natürlich auch das Risiko, weil ich in jedem Videoformat oder auch Textformat natürlich immer nur einen sehr kleinen Ausschnitt der Realität wahrnehme und dass dann so dieses, ich habe das so gesehen, aber vielleicht fehlen 2, 3 sehr essentielle Sachen in der ganzen Darstellung, warum es dann funktioniert. Mhm. Das ist so ein Ding und was das alles nicht ersetzen kann, ist Erfahrung. Also der Unterschied zwischen Wissen und Erfahrung. Wissen können wir mittlerweile total leicht kriegen, aber die Erfahrung, dazu muss ich es tun. Und das ist vielleicht auch, das ist auf jeden Fall ein gewisses Risiko, dass ich denke, okay, ich habe 2 Bücher zum Thema gelesen und 100 Stunden YouTube-Videos geschaut, jetzt kann ich es tun. Ja, gute Autodidakten schaffen das, wahrscheinlich auch mit vielen schmerzhaften Erfahrungen, aber diese gute klassische Ausbildung kann dadurch meiner Meinung nach nicht ersetzt werden. Von daher rate ich auch Menschen, die in dieses Feld wollen, mal mindestens 1 Jahr auf den Betrieb zu gehen, mal eine ganze Saison mitzumachen und auch es ist einfach ein Handwerk. Mhm. Und ein Handwerk will gelernt sein, weil, was weiß ich, Kulturzeiten und solche Sachen, das kann ich mir in einem Video anschauen oder in einem Buch nachlesen. Aber wie ich effizient Arbeitsschritte mache, das sind Erfahrungswerte. Und dass das nicht verloren geht, aber auch da sehe ich einen Riesenbedarf, gerade für die jungen Menschen, dass wir mehr Betriebe haben, die unbürokratisch Ausbildung oder Praktikumsplätze anbieten. Mhm. Von daher kann es für mich immer nur ein Teil sein. Es kann ein guter Einstieg sein, aber dann muss ich irgendwann an einem Punkt rausgehen und mit meinen Händen anfangen, etwas zu tun.
Mhm. Genau. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Positive Impulse für eine lebenswerte Welt, wie wir sie uns wünschen. Um neue Ideen bekannt zu machen, brauchen wir eure Hilfe durch Rückmeldungen und Unterstützung aus der Hörerschaft. Kommentare sind willkommen, entweder über den Blog www.sunpod.de oder per E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr im Bereich Die Autoren. Finanziell könnt ihr unser Ideenradio via Flatter, PayPal oder Überweisung fördern. Details hierzu findet ihr auf der Homepage www.sunpod.de im Bereich über Sunpod. Vielen Dank für eure Mithilfe.